Zielführung starten. Der Management-Podcast von CTCon.
Guten Tag, liebe Hörer. Als Gastgeber unseres Management-Podcasts Zielführung starten freue ich mich, mit Ihnen in dieser Folge eine Reise durch den Methodendschungel der Digitalisierung zu unternehmen. Unser konkretes Ziel ist der Einsatz von Data Science im Pharma- und Konsumgüterkonzern Johnson & Johnson. Unterwegs sind wir dabei mit Steven Lehmann und Björn Radke. Steven Lehmann ist Head of Data Science und Analytics Strategy EMEA bei Johnson & Johnson. Zuvor hat Steven über viele Jahre in der CFO-Funktion von UCB die globalen Analytics- und Data Foundation-Themen konzernweit verantwortet. Björn Radke ist Partner bei CTCon. Für uns berät er seit 1996 führende Konzerne und große öffentliche Organisationen in Themen der Unternehmenssteuerung.
Ja, Steven, willkommen hier bei uns. Lang nicht gesehen. Wir haben viele Jahre uns jetzt schon gemeinsam mal auf den Weg begeben. Ich kenne dich noch aus UCB-Zeiten, belgischer Pharmakonzern, 6 Milliarden, international aufgestellt. Als Global Head of Analytics, spannende Rolle fand ich immer. Jetzt seit einem Jahr bist du bei Johnson & Johnson, so vom 6-Milliarden-Laden zu einem der größten Gesundheits- und Konsumgüterläden der Welt mit annähernd 100 Milliarden Umsatz. Wie ist denn das jetzt so? Ganz anders oder
was war also, besser? Erstmal danke für die Einladung, Björn. Also der Unterschied bei den Firmen ist nicht ganz so groß, wie ich ursprünglich dachte. Man spürt zwar die Unterschiede, aber es kommt natürlich darauf an. Auf der einen Seite war ich bei UCB im Finanzbereich und wir haben die gesamte Analytics unter dem Finanzbereich gehabt. Jetzt fokussiere ich mich auf den europäischen Bereich für kommerzielles Analytics, Medical Reporting, Market Access, für alles von Europa, die G5-Staaten bis zum Nahen Osten, bis Afrika. Mhm. Unterhalb der Strategieorganisation. Also vom Setup schon mal ein ganz anderer. Mhm. Die Produkte sind ganz anders. Jetzt arbeiten wir viel in dem Bereich Krebsforschung und Krebsmedikamente, was auch nochmal eine ganz andere Art der Analytics reinbringt. Vorher, wenn du bei Epilepsie arbeitest, war es super interessant. Und es geht immer darum, wie ich den Mehrwert für den Patienten erzeuge. Jetzt heißt es aber auch für meine Mitarbeiter, wenn ihr falsch liegt mit eurer Vorhersage oder die falsche Recommendation habt, dann wisst ihr, dass ein Patient nicht nur geschadet wird, sondern im schlimmsten Fall du eine bestimmte Anzahl von Patienten hast, die gestorben sind, die du hättest retten können, wenn du die richtigen Vorhersagen gemacht hättest.
Das ist ein harter Einstieg für alle Leute, wenn du ihnen das so erzählst. Das kann ich nachvollziehen. Aber lass direkt mal einsteigen, weil das ist ja spannend, was du sagst. Ich kenne in der Tat die Rolle unterhalb des CFO bei UCB, eine Truppe zu haben, die alle Analytics macht. Jetzt bist du gerade nicht beim CFO. Wie ist denn da? Was ist denn jetzt besser?
Beide Seiten haben ihre Vorteile. Also bei UCB war die Idee, Advanced Analytics, Data Science ist nichts weiter als bessere Entscheidungsfindung. Mhm. Also es geht um Entscheidungen, es geht zu Insight to Impact, so hieß die Gruppe bei UCB, als ich dort war. Und ob jetzt Finanzfragen oder Analytics-Fragen und wie auch immer, der Punkt, wo die besten Entscheidungen getroffen werden müssen, auf jedem Level, ist am Ende beim CFO. Und das hat bei UCB eine fundamentale Reorganisation erzeugt, dass selbst Market Research und Competitive Intelligence alles unter dem CFO aufgehangen wurden, damit wir wirklich eine Gruppe hatten, die richtigen Entscheidungen bündelt. Aber es war extrem spannend, diese Verbindung zu haben und Finanzen ein bisschen weiter rauszunehmen als ihr seid verantwortlich für Accounting, sondern ihr seid verantwortlich für die richtigen Entscheidungen. Auf der anderen Seite, man hatte natürlich immer noch die Probleme, nur weil man sich selbst verbessert hat, hieß es nicht, dass jeder in der Firma verstanden hat, dass Finanzen jetzt eine andere Positionierung hatte. Und dieser Gedankengang, man kann in einer Rolle wie Data Science nicht als Support Function agieren. Wenn man als Servant arbeitet nur, dann antwortet man den Fragen, die einem gestellt werden. Und wir hatten immer diese Beispiele mit der Head of HR kam hypothetisch zu unserem Team und fragte, wie viele Mitarbeiter werden wir nächstes Jahr haben oder wie viele Leute werden uns nächstes Jahr verlassen. Vor Covid viele Fragen bezüglich Retention und so weiter. Mhm. Er fragt, wie viele Leute verlassen uns. Mein Data Science Team war super excited. Antworten, es werden uns 734 Leute verlassen. Head of HR kommt zurück und sagt natürlich erstmal, was soll ich mit dieser Antwort? Mein Team ist genervt, weil sie haben genau das geantwortet, was gefragt wurde. Head of HR hat zwar die Antwort bekommen, was gefragt wurde, aber überhaupt nicht das, was er wollte. Data Science, Decision Making heißt auch das Challengen und die Diskussion zu haben, was ist die wirkliche Frage, die hinter der Frage steht? Wie komme ich auf Impact? Deswegen wurde die Gruppe auch Insight to Impact genannt. Dass es wirklich 2, 3, 4 Schritte weitergeht. Was er wollte, ist nicht, wie viele Leute die Firma verlassen, sondern welche meiner Top-Talente werden die Firma verlassen und was muss ich machen, um sie zu halten. Und diesen gesamten Schritt zu gehen, war UCB relativ stark und hat dann mehrere Schritte in den Bereich gemacht. Und das konnte ich jetzt auch bei Johnson & Johnson ein bisschen übernehmen. Da war es relativ einfach, diesen Sprung zu machen, weil dadurch, dass du in der konventionellen Organisation bist, hast du direkt eine stärkere Fokussierung. Es hieß, mein Data Science Team kriegt direkt ein Sales Target und ein Impact Target.
Das muss man verstehen. Das heißt, deine Leute werden daran gemessen, so arme Data Scientisten, was der Sales Impact ist und wie die Sales Leute performen.
Nicht nur mein Team, sondern auch ich, aber relativ. Und
daran hängt der Bonus?
Ja, für unsere Teams ja. Hier ist natürlich nicht 100%, aber ein Großteil ist, wenn du als Data Scientist dir einen Vorschlag an den Sales Rep machst, welches Marketing Material er nutzen soll oder welchen Arzt er wann besuchen muss, dann bist du auch verantwortlich, dass wenn der Sales Rep das ausführt, dass es Impact erzeugt. Und das ist unsere gesamte Philosophie und wir sehen das mehr und mehr in verschiedenen Firmen, dass man nicht nur in einer rein beratenden und Advising-Position ist, sondern wenn man operationale Advice gibt, ist man auch verantwortlich end-to-end. Wenn du eine PowerPoint erzeugst und niemand liest die, warum zahlen wir? Wenn du eine Analyse machst und keiner folgt dir, warum bin ich hier?
Wie finden das deine Leute? Also ich kenne jetzt auch durchaus Data Scientisten, die sagen wollen, das ist doch jetzt nicht meine Rolle, die du gerade beschreibst. Meine Rolle ist, einen coolen Algorithmus aufbauen, ist coole Analysen machen, aber was damit passiert, das müssen doch andere wissen.
Wir suchen Leute, die wirklich fokussiert sind auf Impact. Das ist von der reinen Seite, es geht nicht nur um die schönsten technologischen Lösungen zu haben. In vielen Fällen, wenn du eine einfache Lösung hast, die dir 100 Millionen an Umsatz bringt oder 500 Patienten das Leben retten kann. Wenn du das mit einer Regression machen kannst, werde ich mich nicht beschweren. Wenn du ein Deep Learning Model brauchst, dann gehen wir natürlich in die Richtung. Ob Gen AI oder wie auch immer, es macht nur Sinn, wenn es Impact erzeugt. Und wir suchen Leute, die wirklich fokussiert sind auf, du bist in Pharma, in einer Branche, wo es um Menschenleben geht, um Patienten. Hier geht es nicht darum, dass wir haben gerade Geld ausgegeben, um den schönsten Algorithmus der Welt zu erzeugen und am Ende hat ihn keiner genutzt.
Mhm. Ja, spannender Ansatz. Und du hast gerade auch das Stichwort genannt, Generative AI. Inzwischen fühle ich mich schon fast oldschool, wenn ich sage, wir machen ein Analytics-Projekt, weil alle Welt möchte gerade was mit Generative AI machen, wie ordnest du denn das für dich ein? Also wir kommen auch bestimmt nochmal auf ein paar Use Cases, aber wie ist denn da so dein Blick auf die Welt? Von simpler Datenanalyse bis zu ganz tollen Generative AI-Lösungen.
Also zum einen, wir sehen das wirklich als so eine Werksbank von verschiedenen Tools, die einfach jetzt die Anzahl der Möglichkeiten erhöht haben, die bestmöglichen Entscheidungen zu machen. Wir haben immer so einen Kreis gehabt oder so ein Diagramm, wo es darum ging, alles ist basiert auf Mathematik. Innerhalb der Mathematik hast du Statistik, innerhalb der Statistik hast du Machine Learning, innerhalb der Machine Learning-Bereich hattest du AI-Produkte. Und für uns war AI-Produkte ist die Produktisierung von Machine Learning-Modellen. Machine Learning sind einfach Algorithmik und statistische Modelle, die dir helfen, Vorhersagen zu machen oder im weitesten Sinne Erklärungen zu erzeugen. Was wir in dem Bereich noch nie hatten, ist kreative Antworten zu bekommen oder Large-Scale-Text-Analysen. Es gab Ideen, aber wo Generative AI jetzt halt neu hingegangen ist, ist es immer noch praktisch rückwirkende Datenanalyse, aber basierend auf dem, Neues zu erstellen. Wir hatten großartige Modelle mit Deep Learning, um Vorhersagen zu machen, in welche Richtung oder was ein Bild darstellt oder zu sagen, wie ist mein Forecasting-Modell oder wo ist Financial Fraud oder welches Marketing-Material hat vermutlich den höchsten Impact für einen HCP, dass er den richtigen genetischen Test macht. Mit Generative AI kommen wir jetzt in den Bereich, wo es auch mehr nicht nur um die Analysen geht, sondern auch um die Mehrwerterstellung von Kreativen. Was wir eigentlich bis vor einem Jahr oder so hätten alle gesagt, ja, das ist der Bereich, den Analytics, AI nie anfassen. Was wir jetzt sehen, es sind nicht nur die Analytics-Positionen, die sich verändern, sind alle Positionen. Und es geht eher darum, wie nutze ich Gen AI besser als meine Competition oder teilweise meine Mitarbeiter.
Und was habt ihr jetzt da schon Use Cases? Suchen ja gerade alle, welche Firmen machen eigentlich schon was? Und bei J&J würde ich doch sagen, ihr habt doch bestimmt schon tolle Sachen.
Also man hat natürlich verschiedene Bereiche und die einfachsten Bereiche aufzuteilen ist, erster Teil ist eigentlich immer Personal Productivity. Mhm. Und das ist der Teil, den die meisten als erstes vergessen, ist, wie nutze ich die existierenden Plattformen, um meinen Job besser zu machen? Das Erste, was die Leute direkt sehen, Übersetzung, wenn man international arbeitet. Zweite ist Marketingmaterialien erzeugen, basierend auf öffentlichen Daten oder Bilder erzeugen, wo du heute einer Marketingagentur garantiert das Dreifache zahlst. Das zu schneller zu machen, effizienter und teilweise kreativer.
Das macht ihr schon? Gibt es Kampagnen mit Gen AI, Marketing?
Es gibt die Diskussion, wie weit wir gehen. Intern, ja. Extern geht es natürlich in Pharma immer so 3-4 Schritte, wie weit compliant, in welchem Land. Mhm. Wir haben verschiedene Tests, Ideen. Mhm. Aber im ersten Schritt geht es natürlich auch darum, was machen deine Lieferanten? Was macht deine Marketing Agency? Weißt du überhaupt, ob deine Agency heute schon Gen AI nutzt? Und verkauft dir was für viel Geld, was sie gerade für 15 Minuten am Laptop gemacht haben? Oder nicht? Also wie weit? Also Personal Productivity ist eins. Und was die Analysten relativ gut nutzen, ist Coding-Vorlagen. Erstellen wir ein Marketing-Mix-Modell mit ABC, dieser Art von Variablen. Es hilft speziell Junior-Data-Scientists und Junior-Analysten, einen schnelleren Starting Point zu haben als die meisten in der Industrie. Und ich arbeite ab und zu mit verschiedenen Studenten zusammen und da siehst du, wie weit die Sprünge machen können am Anfang. Ihnen fehlt die Expertise am Ende, es wirklich 3 Schritte weiter zu machen. Aber der Starting Point, vorher musstest du von Anfang an Coding, einzelne Bereiche, lernst die Syntax, machst ein paar Beispiele, hoffst irgendwo anzukommen. Hier hast du einen 80% Code und versuchst den dann zu verändern. Verändert ganz stark das Skillset und reduziert die Höhe, die es braucht, in Data Science einzusteigen.
Oder andere Dinge. Ein paar mehr Use Cases. Also, wo geht es denn noch hin? Gibt es auch was in Richtung Finanzen, Controlling aus deiner Sicht?
Also, das Erste, was Finanzler wir gesehen haben, je nachdem, wie weit man geht. Erste ist Text Summarization und Summarization von Dokumenten. Und schon damals hatte ich ja ein Buch geschrieben, hier Digital Jackpot. Und die Leute haben damals schon an diesen Use Cases gearbeitet, aber mit großem Aufwand. Der Sprung, den sie jetzt machen, ist, sie brauchen jetzt einen Trainee, der wirft ein PDF mit 500 Seiten von verschiedenen Annual Reports und Analyst Reports in den Summarization Engine und schickt das an ihr Management.
Und kommt da ordentliches raus?
Die Qualität ist nicht nur gut genug, sondern auf demselben Level wie viele Reports, die du heute kaufen würdest. Weil sowohl was ChatGPT macht, OpenAI, aber auch was Microsoft, Bing machen, verändert sich stark. Also wenn man sieht, was Microsoft jetzt mit Microsoft Copilot auf den Markt bringt, PowerPoint Generation, Automation von Excel-Files, die AI-Modelle embedded in deren Office 360-Model, es verändert sich auf einem Speed, um diese Personal Productivity nach oben zu ziehen.
Okay, alles Effizienz-Cases damit und
das ist
so
das
auf der Ebene Effektivität, auch was Besseres rauskriegen.
Das ist, wo ich zuerst sehe, wo wir in den nächsten 6-7 Monaten die größten Schritte sehen.
Okay.
Wenn du natürlich in Pharma gehst, Generative AI, großes Thema ist Molecule Design über Generative AI. Das gesamte Bauen der Moleküle, die Forschung nicht nur besser und schneller, sondern wirklich auch ein besseres Targeting, welches Molekül wirklich wie im Setup oder welche Biologic im Setup oder welche genetische Modifikation benötigt ist, um ein spezielles Outcome zu erzeugen. Und das wird für Pharma garantiert einer der größten Game Changer sein. Nur man wird es nicht in der nächsten Zeit sehen, weil selbst wenn du ein Molekül erzeugst heute, dauert es garantiert noch 8-9 Jahre, bis du es auf den Markt bekommst. Aber der Sprung sehen wir jetzt schon.
Was sagen eure Forscher dazu? Finden die das erstrebenswert oder eher scary, dass es sowas jetzt gibt?
In der Forschung gibt es relativ wenig Gegenwind, weil viele Themen wirklich in dem Bereich vorangelebt werden. In verschiedenen Managementpositionen gibt es immer wieder Diskussionen. Und es kommt eher darauf an, wie du die Positionierung von Gen AI, AI und so weiter positionierst. Wenn es ein technisches Thema ist oder es nur um Ressourcenreduktion geht, verlierst du die Hälfte der Leute. Wenn du die Leute durch die Schritte hingehst, wie sagst du, wie erzeugen wir Mehrwert? Für uns, für den Kunden, für den Patienten, für den Arzt, hast du eine ganz andere Diskussion. Aber da ist auch für uns dieser Impact-Gedanke der entscheidende Faktor. Weil es geht nicht darum, dass man einen Data Scientist hat, der mal hier ein neues Large Language Modell aufbaut und dann vorhersehen kann, dass A und B zusammengehören oder gerade ein neues Patent erstellen möchte, sondern es ist die Nutzung der Technologie für den Mehrwert, die Heilung von Patienten, die Identifikation für welcher Patient braucht jetzt die Medikamente oder auch welche Entscheidungen im Management getroffen werden müssen, um das Unternehmen in die richtige Richtung zu bringen. Und da geht es wirklich darum, wie positioniere ich meine Leute, dass wir auch die richtigen Stories haben.
Wie macht ihr das? Also stehst du vom europäischen Management-Team und erklärst denen mal, was Gen AI ist oder wie man Analytics nutzen kann oder brauchst du das gar nicht erklären oder macht ihr Trainings oder wie geht das so bei euch?
Vieles hängt mit Trainings zusammen, wobei das Wichtigste eigentlich ist, in den meisten Fällen, wenn ich über Analytics spreche oder AI, spreche ich nicht ein Wort über Analytics oder AI. Viele Leute, wenn ich in den Raum gehen würde und sage, hier, wir haben ein AI-Model gebaut, wir haben ein R2X, bla bla bla, P-Value nice, Sharp-Value, das kam raus und deswegen schlagen wir euch jetzt vor, diese 50 Ärzte zu besuchen. verliere ich zumindest die Hälfte des Raums und die andere Hälfte mochte mich von Anfang an nicht. Und hier geht's andersrum. Wir gehen von Business Outcome, das ist, was wir sehen, das sind die Analysen, die wir gemacht haben. Ich versuche euch zu beweisen, warum das der richtige Business-Strategie ist, aber ähnlich wie ich eine Marketing-Strategie diskutieren würde oder eine Business-Advisory-Discussion hätte oder eine Strategiediskussion hätte und dann natürlich mit den Daten, auf den Daten basiert. Aber es geht nicht zu sagen, ist es ein AI-Projekt, sondern ist es vielleicht ein Targeting-Projekt, was wir zufällig jetzt AI nutzen.
Und das findet Akzeptanz? Oder sagen die, der Steven hat doch eh keine Ahnung von unserem Geschäft?
Bin mir sicher, sagen auch viele. Aber in dem Bereich, die meisten Leute haben Interesse an einem guten Outcome. Wenn das Problem groß genug ist und du an dem Problem arbeitest, selbst wenn es 80% in die richtige Richtung geht, sind die meisten Leute glücklich. Wenn es aussieht, als ob du eine Technologie irgendwie implementieren willst, ist es eine Katastrophe. Wir haben so ein paar Prinzipien in dem Bereich, was wir immer wieder diskutieren. Dieses eine Thema ist, the goal is not to be right, but to be less wrong. Es geht nicht darum, die perfekte Analyse zu machen. Es geht nicht darum, dass jetzt wir halten das AI-Modell an 100% Accuracy und ihr müsst genau 100% und bei 99% Accuracy, ja, dem glauben wir nicht. Wenn heute wir nicht mal eine Ahnung haben, ob unsere Mitarbeiter 50% accurate sind oder ob die irgendwas falsch gemacht haben. Also wir haben immer diese Diskussion beim Forecasting. Willst du überhaupt 100% akkurat sein bei manchen Dingen? Die Metapher, die wir nutzen, ist das Eisberg- und Titanic-Modell. Geht es wirklich darum zu sagen, hey, ich bin mir 100% oder habe 100% akkurat gesagt, dass die Titanic den Eisberg trifft? Oder hätte ich nicht dem Schiffsfahrer sagen sollen, vielleicht nach rechts zu rudern, 500 Meter bevor er den Eisberg trifft? Es geht darum, dass wir die richtigen Entscheidungen basierend auf den Analysen treffen, nicht wie akkurat wir sind. Bei dem und der Vergleich ist, wo sind wir heute?
Ja, verstehe. Jetzt gibt es viele, die sagen, ist alles prima, finde ich super, aber ich habe ja noch gar nicht die Datenqualität. Also solange ich nicht im Datenkeller aufgeräumt habe, kann ich da eigentlich ja nur Crap ins System bringen und dann hilft mir keine AI dieser Welt. Wie geht ihr denn damit um? Ist alles perfekt bei euch und deshalb könnt ihr das schon oder was sind da so deine Erfahrungen?
Ich wünschte, ich könnte sagen, alles ist perfekt, aber die Komplexität ist einfach zu groß, um jemals perfekt zu sein. Auf der anderen Seite, wir haben damals im Buch, nachdem ich ein paar Firmen interviewt habe, hatten wir über dieses Thema gesprochen, das hieß Decision Elasticity. Es ging auch wieder darum, wir haben ein Business-Problem, du machst eine Analyse und jemand im Gegenüber sagt dir, ja, ich vertraue den unterliegenden Daten nicht, weil die sind nicht perfekt, die sind vielleicht nur 95% akkurat. Decision Elasticity ist ein Modell, was wir für jede unserer Analysen nutzen, um zu sagen, wir machen den Vorschlag, die Recommendation, ihr besucht jetzt diese 500 Ärzte mit der Message und so weiter. Und wir sagen euch auch, Decision Elasticity ist 20%, weil wir kalkulieren, wie viele der Daten hätten falsch sein können und wir würden euch immer noch den genau gleichen Vorschlag geben. Es geht darum, das ein bisschen zu erhöhen, das Vertrauen, dass die Leute dir vertrauen, mit ein bisschen genug Daten, aber immer noch im Vergleich, wir hätten auch jemanden auf der Straße fragen können und vielleicht hätten sie ihm besser vertraut, heißt nicht, dass er unbedingt die bessere Entscheidung getroffen hätte. So wie wir über Bias in AI reden, gleiches haben wir Bias in den Menschen, die Entscheidung heute vorschlagen oder deinem Analysten, der das vielleicht in Excel machen könnte oder wie auch immer.
Also ich verstehe das, aber es bleibt ja immer noch dabei, dass man sagt, wenn ich jetzt irgendwie keine saubere Datenbasis habe, also sauber jetzt nicht im Sinne von perfekt, aber wenn ich jetzt aus ganz unterschiedlichen Datenhaushalten Dinge zusammenbringe, kann ich denn da überhaupt was mitmachen? Wenn ich die Quellen nicht genau kenne, wenn ich keine Standardisierung habe, wenn ich sage, ich habe nicht mal über meine Länderorganisation beispielsweise ein einheitliches Verständnis, was jetzt, wie ich bestimmte Daten interpretiere, KPIs definiere und Ähnliches. Ist das ein Thema für euch oder kein großes? Oder?
Hier sehe ich die beiden Welten. Mhm. UCB, standardisierte Systeme weltweit, One SAP für seit X amount of years und wirklich alles Datenbasis garantiert fast industrieführend.
Das ist ja kein Schlaraffenland.
Johnson & Johnson, bisschen größer, kleines bisschen. Und deswegen hat man automatisch Komplexität, neue Acquisitions. Länder haben ihre eigenen Modelle, ihre eigenen Definitionen. Heißt aber für uns nicht, wir haben bisher noch keinen Case gefunden, wo die Datenqualität so schlecht gewesen wäre, dass wir nicht immer noch einen zusätzlichen Mehrwert hätten erzeugen können mit der Analyse. Wir geben immer das Beispiel, die meisten Firmen haben das Problem, dass sie sehen, oder andersrum gesagt, Advanced Analytics oder Data Science, wie auch immer du sagst, ist wie eine Autofahrt. Data Quality Issues sind ein Stau auf der Autobahn. Ja, es ist nervig. Ja, man beschwert sich drüber und man kann über jede Baustelle auf der Autobahn in Deutschland sich beschweren. Viel schlimmer ist es aber, wenn du ein falsches Ziel ausgesucht hast. Und das ist, wo die meisten das Problem haben. Sie haben an dem falschen Projekt gearbeitet oder an dem falschen Ziel, weil sie nicht auf die richtige Frage gegangen sind. Und dann rückwirkend, man kann sich über Datenqualität beschweren, aber man findet eigentlich immer eine gut genug Lösung in dem Setup. Und bei uns heißt das auch, wir haben als Teil meines Teams ein Decision Science Team. Man sieht es in der Industrie generell, mehr und mehr Teams, die nicht nur Data Science heißen, sondern Decision Science, die dann Data Science verbinden mit Psychologie, mit Game Theory, mit externen Daten. Weil speziell, wenn du auf Google-Daten gehst, du hast nie eine Ahnung, wie gut deine Google-Daten sind. Du hast keine Ahnung, wie qualitativ hochwertig ein Facebook-Post ist. Du weißt ja nicht mal, wie gut Wikipedia ist bei vielen Diskussionen. Heißt aber nicht, dass wir nicht eine bessere Entscheidung machen könnten als heute. Hm.
Verstehe, was ist denn so ein typischer Decision Scientist? Was ist denn der anders als ein Data Scientist? Ist das auch ein Techie-Nerd? Ist das einer, der aus dem Business kommt? Oder was muss ich mir da vorstellen?
Hier geht es um Leute, die manche Bereiche würden sie Translator nennen, manche Leute kommen aus dem Business, aber es geht eher vom Skillset her um Leute, die sowohl das technische Verständnis haben, als auch Storytelling-Capabilities. Also nicht nur eine super Analyse laufen, sondern auch, wie erkläre ich das einem C-Level-Executive, dass ich genug Vertrauen aufbaue in die Diskussion. Und das verbunden mit Themen wie Psychologie, Game Theory, wie nutze ich die Methoden um mich herum, um die Lücken zu schließen, die meine Analyse gibt. Weil zu sagen, hey, ich höre mit der Analyse auf, ich hatte nicht genug Daten, ist eine der schlimmsten Situationen, die wir sehen im Business. Weil irgendwer wird eine Entscheidung machen. Und zumindest ein paar Daten mit Anhaltspunkten. Und selbst wenn es eine Simulation ist, wo man diskutiert, hey, wenn der Datensatz da wäre, wenn der das zeigt, würden wir A machen und B, ist vermutlich in den meisten Fällen immer noch besser als jemand, der vielleicht sogar auf dieselben falschen Daten schaut, aber dann in einem Report oder vielleicht eine PowerPoint von irgendwem irgendwo gesehen hat und dann eine schwerwiegende Entscheidung trifft, sagt, wir fokussieren uns nur noch auf Italien, weil ich habe jemanden getroffen, der mir gesagt hat, Italien ist super.
Wo kriegst du denn deine Leute her? Das bewegt ja auch viele. Wo kriege ich denn jetzt so gute Data-Scientisten, Decision-Scientisten? wen auch immer her und wie halte ich die dann auch in der Firma oder im Team?
Es gibt mehrere Strategien, die wir sehen. Zum einen gibt es die, wo viele Pharmafirmen und auch nicht IT-Firmen fast schon bei Universitäten anfangen und eine komplette Pipeline aufbauen. Schwierig ist es, dass man Leute sucht, die wirklich nicht nur die richtigen Capabilities haben, sondern auch das Mindset, auf Impact zu fokussieren und den gesamten Weg zu gehen. Auf der anderen Seite sehen wir auch, wir haben in manchen Bereichen vielleicht zu viel das Technische überbewertet und das Interpersonelle unterbewertet. In vielen Bereichen, was wir gelernt haben, viele Business-Leute, die die richtigen Skills haben, den richtigen Mindset, können wir Analytics trainieren. Und was ich fast sicher bin, was wir sehen werden, ist, dass ein halbwegs guter Analyst, der vielleicht noch nie in seinem Leben Coding gemacht hat, mit der Hilfe von Gen-AI die Lücke extrem schließt zu jemandem, der vielleicht Data Science komplett studiert hat, seit Jahren, aber nicht genau das Mindset hat, was benötigt ist, wie helfe ich einem Patienten, wie helfe ich einem Senior Manager, eine schwerwiegende Entscheidung zu machen, ohne einen perfekten Datensatz. Und in Interviews, wenn ich jemanden einstelle, ist auch immer eine der Fragen, was ist das größte Problem bei einem Data Science Projekt? Jeder, der mir sagt, das größte Problem in einem Data Science Projekt sind Daten, ist das Interview eigentlich vorbei.
Spannend. Lass uns mal reingucken in ein Thema, was auch in der Businesswelt stark bewegt. Ganz viele sprechen gerade von Explainable AI. Das heißt, es ist ja schön, wenn da irgendwie ein akkurates Datum, ein Vorschlagswert, was auch immer rauskommt, aber kein Mensch versteht, warum das jetzt so war. Und damit sind so viele Techniken wie Predictive Analytics aus Zeitreihen, wo ich sage, ich habe nun mal das Beste aus allen Modellen ausgewählt, sind zwar wunderbar, aber ich kann am Ende eigentlich nicht sagen, was war denn jetzt der Treiber. Und deshalb, zumindest das Stichwort ist eins, was jetzt ganz, ganz viele bewegt, auch im CFO-Bereich, auch bei den Controllern, und das ist auch sehr, sehr nachvollziehbar. Wie geht ihr damit um?
Man muss sagen, wenn man sich Advanced Analytics und Data Use Cases in AI anschaut, gibt es eigentlich immer so zwei Achsen. Man schaut auf die Entscheidung, wie oft triffst du die Entscheidung und was ist der Impact, falls du bei der Entscheidung falsch liegst. Bei Themen, wo du eine Entscheidung ein- oder zweimal triffst und du einen riesen Impact hast, dort ist das Thema Explainable AI relativ hoch anzusiedeln. Und in dem Bereich fängst du dann eigentlich schon von vorne weg an, dein Modeling zu machen in dem Bereich, wie kann ich es erklären von Anfang an und nicht rückwirkend, wie habe ich eine Analyse gemacht und wie kann ich die jetzt im Business erklären. Du fängst an mit Whitebox-Modeln, du gehst nicht direkt in Deep Learning, du gehst eher in verschiedene Bereiche, wo du von Anfang an sagen kannst, wenn ich einem CFO oder CEO in einer, was auch immer für eine Firma vorschlagen würde, welche Firma er kaufen sollte, dann will ich von Anfang an sicherstellen, dass ich sagen kann, aufgrund von Grund A, Grund B, Grund C, das sind die Variablen, ich kann es dir von Anfang an beweisen. Aber ich designe es in dem Bereich. Auf der anderen Seite, wenn du in Projekte oder Decision gehst, wo du die Entscheidung 100-mal am Tag machst und wenn du falsch liegst, dann gibt es vielleicht eine kleine Nervensäge irgendwo und es ist vielleicht blöd, aber es passt. Schau dir an, wenn du auf Apple dir das Wetter anschaust. Das Wetter, die Wettervorhersage, keiner im Management wird je sagen, warum sagt mir Apple, heute regnet es? Gib mir mal bitte die Entscheidung, Sharp Value, R-Value und ob es jetzt in 2 Stunden regnet. Weil die Entscheidung so oft ist und wenn du falsch liegst, ja, kannst du nass werden, aber im Großen und Ganzen.
Ja, irgendwann vertraue ich dem, wenn es oft genug richtig war. Ja,
okay, ja.
Verstehe.
Und da geht es darum, wenn du Fraud Detection machst, hilft es vielleicht erstmal zu sehen, was findet er, und dann schauen wir drauf vom Businessmodell, dass ein Analyst sich das anschaut, gab es hier wirklich ein Problem. Und je nachdem, wo du in diesem Pendel bist, musst du von Anfang an dein Design aufsetzen, Whitebox AI Modeling, oder dann eher dahin gehen, wie baue ich langsam das Vertrauen auf, ja, es hat Sinn gemacht, ja, es hat Sinn gemacht. Du musst deinem Navigationssystem im Auto irgendwann vertrauen. Du kannst zwar nachkalkulieren, ob es jetzt wirklich 20 Minuten sind, aber du willst nicht unbedingt ins kleinste Detail.
Super, noch ein Deep Dive gerne in ein Thema, was auch die viele jetzt gerade in der Finanzwelt bewegt, ist so die Zukunft von Reporting und auch von Planung, wo man glaubt, na, das ist doch jetzt dann, also gibt es überhaupt noch sowas wie Standard-Reports in Zukunft, oder frage ich eigentlich nur noch mit einem tollen Language-Model in irgendwie eine Maschine rein, die Fragen, die mich gerade bewegen, und das klassische Standard-Reporting ist abgeschafft, und genauso frage ich, was ist denn ein guter Planwert fürs nächste Jahr, und mein Modell schafft es, sowohl externe Faktoren als auch das, was ich so intern gelernt habe, da reinzupacken. Ist das die Zukunft oder ist das ein Traum und eine Spielerei?
Als erstes würde ich sagen, es geht im ersten Schritt erstmal um die Kultur, wie du dein Performance Management wirklich machst. Damals, als ich die Firmen interviewt habe, die meisten Firmen waren in einer Situation, wo vieles im Performance Management fast Alibi Performance Management war. Und in vielen Diskussionen, wir nannten es damals die Watermelon KPIs, outside green, inside red. Alles, was ans Management ging, hat man irgendwie kalkuliert in einem Standardreport, dass es am Ende so weit wie möglich grün war. Alle hatten große Angst vor einem roten KPI. Viele KPIs bei Definition hätten auch gar nicht rot werden können, weil wir es genau so designt haben, oder die Firmen meinten im Management Reporting, haben sie es manchmal überdimensional diskutiert, weil Performance Management nur als Punishment genutzt wurde. Und in dem Bereich gab es nichts Besseres, als irgendwelche einzelnen Zahlen zu bringen. Performance Management am Ende ist ja nichts weiter, als wieder richtige Entscheidungen zu finden, um deine Firma in die richtige Richtung zu bringen. Die meisten Standardreports haben es heute noch nicht geschafft, die Balance zu finden zwischen informieren und welche Aktion ich darauf arbeite. Was wir gesehen haben, man hat es dann versucht mit PowerPoints, man hat Online-Reports erzeugt, du erzeugst eine Kopie in PowerPoint, und dann haben die Analysten in den Firmen die Slides kommentiert. Und was passiert? Das Schlimmste, was passiert war, jedes Slide, der Text und die Kommentare haben eigentlich nur den Graph beschrieben. Die ganze Idee, warum man überhaupt einen Graph erzeugt hat, war, damit man keinen Text mehr brauchte und es simpler macht. Kommentare braucht man nur, um auf die Aktion abzuleiten. Wo wir eher die Tendenz hingehen sehen, ist, dass die Analyse und der Text vorgeschlagen werden, aber wir immer noch nicht nur den Human in the Loop aus Security- und Ethikgründen, sondern was die richtigen Entscheidungen sind, was sind die richtigen Vorschläge von Informationen, die ein System vermutlich noch nicht hat. Und diese Intelligenz extra reinzubringen, ob in einer PowerPoint oder einem Word-Document, das ist, wo wir eher die Tendenz hinsehen. Diese globalen Standard-Reports funktionieren bei 3-4 Themen perfekt. Themen wie Sales Reporting, Daily Sales, was sind meine Sales heute? Management wird immer funktionieren und wird immer der Nutzen da sein. Für die anderen Themen, globales Standard-Report, was man sieht als a Behavior dahinter, jedes Mal, wenn du einen Standard-Report hast, der perfekt in deinem Board funktioniert, nach einer kurzen Zeit werden alle Fragen gestellt zu KPIs, die nicht auf dem Board sind, weil die dir auf dem Standard-Report sind, du ja schon managst. Und dann kommst du auf die anderen, dann ist dein Dashboard wieder nicht up-to-date und du kommst in diesen Endless-Cycle und jeder beschwert sich über die Technologie und am Ende bist du eher in der Diskussion, welche Daten sind besser. Es gab immer dieses Beispiel, in vielen Boardräumen heute hast du eher eine Diskussion, wo sich Leute gegenseitig die Firma versuchen zu erklären mit verschiedenen Datensätzen, als wir arbeiten zusammen an den Actionplänen und was können wir davon ableiten. Gen AI wird uns ein bisschen helfen, den Schritt dazwischen zu machen, wenn wir gleichzeitig die Analytics-Leute, die Finanzleute, die von Accountant bis Businesspartner bis CFO, wenn die ihre Rolle spielen, diese Translation von Daten, verbesserten Analysen auf Actionpläne und was das für unsere konkreten Entscheidungen macht, das ist, wo ich eher den größten Switch sehe, den die Technologie erlaubt.
Danke. Ja, noch abschließend auch ein Blick in deine Zukunft, weil jetzt kann man sagen, wird es eigentlich sowas in 5 oder 10 Jahren noch geben? Wird es noch einen Head of Data Strategy, einen Head of Analytics in Unternehmen geben mit einem dezidierten Team oder wird das irgendwo aufgegangen sein, weil es in jeder Business Function eigentlich Kompetenzen gibt, wo ich genau das mache, was du jetzt beschrieben hast? Wie guckst du darauf?
Ist schwierig. Auf der einen Seite, manchmal würde ich mir hoffen, es bräuchte eine Rolle wie meine Rolle nicht. Auf der anderen Seite sehe ich, es dauert relativ lang, wirklich ein Upscaling zu machen, alle Leute aufs nächste Level zu heben. Und aktuell sehe ich zentrale Teams da in der Verantwortung, nicht unbedingt nur um die Analysen zu machen, sondern jeder, der in so einem zentralen Team ist, hat die Aufgabe, wie mache ich die Leute um mich herum zur besten Version, wie scale ich sie ab, wie trainiere ich ihnen zu zeigen, wie nutze ich Gen AI, um ihren Job heute besser zu machen. Auf der anderen Seite, ich glaube auch die Technologie wird sich weiterhin so schnell verbessern, dass wir kaum hinterherkommen, wenn du nicht Leute hast, die wirklich auf diese Modelle schauen, wo kommt es hin. Wir haben gesehen, Google hat MatPorn veröffentlicht, was ein Large Language Model für Medical ist. Erste Modell, was wirklich die US Medical Exam geschafft hat, das indische Medical Exam und bessere Resultate hat als viele der Studenten, die durch das gleiche Examen gegangen sind. Und da hinterher zu gehen, wie verändert das den Markt? Wie verändert das den Patienten? Wie verändert das den Arzt? Da werden zentrale Teams bei uns, bei Pharma, garantiert noch weiter gehen. Technologie wird nicht aufhören. Wie schnell es geht, hängt heute, glaube ich, eher davon ab, wie schnell, welche Firma schafft es am besten, ihre Leute auf das Level zu heben, dass die Technologie den Unterschied macht. Wir haben mehrmals eigentlich immer die Diskussion gehabt, die Technologie ist nicht der Gamechanger. Wie du die Technologie nutzt, das wird der Gamechanger sein für deine Industrie.
Dann freut es mich, dass du auch in 5 Jahren noch was zu tun hast. Bestimmt auch noch in 10 Jahren an der Ecke.
Glaube ich auch.
Und genauso spannend wird es sein, wenn wir uns vielleicht in 5 Jahren hier wiedersehen und dann mal schauen, was wir alles noch gar nicht vorausgesehen haben bei der Veränderung, die es da gerade gibt. Steven, vielen Dank und wir sehen uns eh. Und ich glaube, es gibt viele Menschen, die noch viel mehr Fragen an dich hätten. Aber bis hierhin erstmal danke dir.
Danke, Björn.
Vielen Dank, dass Sie uns heute auf der Etappe unseres Management-Podcasts Zielführung starten begleitet haben. Ob Blackbox oder Whitebox, wir hoffen, dass Sie sich im Dschungel der Methoden der Digitalisierung von nun an noch besser orientieren können. Im Dezember finden Sie die nächste Folge auf www.ceticon.de/podcast oder in dem Podcast-Verzeichnis Ihrer Wahl. Macht Ihnen unser Management-Podcast Freude? Dann empfehlen Sie uns gerne neuen Zuhörern. Haben Sie eine gute Zeit. Bis zu unserer nächsten gemeinsamen Tour.
Das war Zielführung starten, der Management-Podcast von CT:CON.